Da kann sich ja der Herr Scholz freuen, dass die Dame endlich weg ist. Also es geht um Trades in Indien.
Okay.
Und es geht um Optionen.
Jeder will doch bei 100.000 exiten. Da muss er ja erstmal dahin kommen. Was machen wir denn jetzt?
Und ich wollte einfach sagen, ich finde es gut, dass endlich mal wieder qualifizierte Leute in die Bundesbank aufrücken.
Ich bin im Koffer reingegangen und dann haben wir 3 Stunden lang gesessen, hat es gerattert. So.
Dann habe ich auf jeden Fall wieder auf Rot gesetzt. Und der Typ neben mir ist dann wirklich so komplett ausgeflippt. Sag mal, bist du dumm? Jetzt muss doch Schwarz kommen.
Hallo und herzlich willkommen zu Marktgeflüster. Heute schreiben wir die historische Folge Nummer 93. Cannabis wurde legalisiert. Ich weiß nicht, ob das nicht schon der Fall vor 2 Folgen war. Jedenfalls, es ist so. Holger, hast du schon einen durchgezogen, ganz legal?
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Ich bin kein Fan von Cannabis. Ich bin der Meinung, dass diese Droge nichts in unserer Gesellschaft verloren hat. Und halte mich ganz traditionell an Alkohol und Koks.
Sehr gut. Wobei, nur eins davon legal ist. In Bayern hat man ja gleich das Gesetz verabschiedet, dass auf Volksfesten nicht gekifft werden darf. Das heißt, du darfst dir hemmungslos die Birne wegsaufen, bis du im Alkoholkoma im Krankenhaus landest. Aber kiffen geht gar nicht.
Ja, ist es wirklich so? Schau, du, was du alles weißt.
Ja, ich bin so informiert. Es ist verrückt. Ne? Ich werde auf einmal hier zum Newsmenschen. Ne? Es ist erschreckend. Ja, eines Tages investiere ich nicht mal mehr passiv. Stell dir mal vor.
Und machst noch den Marktteil und erzählst mir von den Inflationsdaten.
Ja, tatsächlich habe ich was zur Inflation reingeschrieben heute ins Skript. Du wirst überrascht sein.
Tatsächlich.
Gepaart mit meinem kleinen
Meme
unten. Ja, ist gut. Mal gucken, ob wir es soweit schaffen. Gut, ich habe tatsächlich nicht ganz geschafft, die letzte Folge zu hören von Markus und Jan. War natürlich genauso enttäuscht wie die Community, dass die Kamera nicht haben laufen lassen. Lag daran, dass wir Podcasts bei Finanzfluss ohne machen, also ohne Kamera. Und Markus einfach in seine bekannte Routine verfallen ist. Er entschuldigt sich ganz herzlich und gelobt Besserung.
Und wird aber nie die wieder den Podcast hier moderieren dürfen.
Er wird nie. Die nächste Folge für Markus ist dann 2026. Nein, Scherz beiseite. Aber andere Fehler sind nicht zu verzeihen. Bitte, fang an aufzuräumen, die Scherben.
Ich habe gestern Nacht noch den ganzen Podcast angehört, aber zugegebenermaßen auf 1,5-facher Geschwindigkeit, weil anders hätte ich es zeitlich nicht geschafft. Nichtsdestotrotz, Schande geht raus an die beiden Herren, weniger als 60 Minuten.
Oh, echt?
Das geht eigentlich nicht. 58.
Okay, verstehe. Deswegen wollten sie nicht ihre Gesichter zeigen, dass sie in der Öffentlichkeit nicht ausgebuht werden.
Vermutlich. Oder sie haben irgendwas ganz Komisches noch gemacht, was im Nachhinein rausgeschnitten worden ist. Das könnte ja auch theoretisch vorgefallen
Unwahrscheinlich
sein.
Unwahrscheinlich ist das nicht, ja.
Unwahrscheinlich ist das nicht. Und dann haben sie gelogen. Sie haben nämlich gesagt, die Invest-Folge, also andersrum, die Folge in der kommenden Woche, die ihr jetzt gerade hört, liebe alle miteinander, die würde erst später kommen. Das stimmt aber nicht, sondern sie ist pünktlich am Samstagmorgen online gegangen.
Genau. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir unseren Plan ein bisschen geändert haben, aber egal, trotzdem Falschaussage.
Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass ich Markus gesagt habe, er soll bitte sagen, dass die Folge später kommt.
Ja, ist ja egal, kannst ja trotzdem die Falschaussage. Er hat sie gesagt schlussendlich, ja, muss halt sicher gehen, dass das stimmt. Das ist das große Los des Chefredakteurs, der auf Faktensicherheit schauen muss und so. Ja, genau, also Invest-Folge kommt nächste Woche, nehmen wir diesen Samstag live auf der Invest auf. Ich habe mit Markus auch drüber gesprochen, scheinbar ist es Best Practice, Live-Podcasts nicht auszustrahlen, weil dadurch ziehst du mehr Leute auf deine Live-Veranstaltung. Da uns aber völlig egal ist, ob wir vor 3 Leuten oder 3000 Leuten den Live-Podcast aufnehmen, spielt das für uns keine Rolle. Ihr kriegt diese Folge definitiv hier in den Podcast gespielt, außer es gibt technische Probleme, was bei sowas natürlich nie ausgeschlossen ist, wenn wir nicht mit unserem eigenen Material arbeiten. Und dann noch ein Hintergrund an die Mauerstraßenwette, an die Mauerstraßenwetten-Community muss ich sagen, die Security ist gebrieft. Eure Boykottaktion haben wir auf dem Schirm. Ihr wisst, worauf ich anspreche. Sobald ihr von der Security gecatcht werdet, werden eure Handys rausgenommen und wir posten für euch in R-Finanzen. Hallo, darf ich bei euch mitmachen?
Das finde ich jetzt schon eine relativ harte Drohung, die du da aussprichst, aber vermutlich auch gerechtfertigt, wenn man sich im Kopf ruft, was da von Seiten der Mauerstraße gedroht worden ist. Da war Flitzerei im Spiel und alles.
Ja.
Wir werden sehen, was dann tatsächlich sich realisiert.
Genau, also wenn Teile des Podcasts gepixelt sind, der Invest-Folge, dann wisst ihr warum.
Dann liegt zwar, ich keine Hose anhab, wie sonst auch immer. Genau. Ich habe mir ernsthaft überlegt, wirklich eine Schlafanzughose mit zur Invest zu nehmen, nur um sie beim Podcast anzuziehen, damit ich es so mache, wie ich es auch sonst immer mache.
Das wäre doch schön, aber dann live, also im Podcast.
Ja, genau, live, klar, ja, auf ja. der Bühne dann, aber es weiß ich nicht, wie weit das ist. Es ist ja eine seriöse Finanzmesse, die darf man jetzt auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen.
Stimmt.
Werbung.
Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Webversion, später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Werbung Ende.
Ah, und ich habe eine Mail von HSBC bekommen, dass sie versprochen haben, mich nicht im Keller zu foltern.
Wirklich?
Ja. Und die haben gesagt, ich darf gerne zum Interview auf den Stand vorbeikommen oder so. Und ich werde nicht entführt und gefoltert. Das finde ich schon mal nett. Vielleicht werde ich mich irgendwann mit dem grauen Kapitalmarkt versöhnen. Mal sehen.
Wer war denn der Absender der Mail?
Ich kann dir den Namen gerade nicht sagen, weil es über Ove ging, der gerade unseren Aufenthalt organisiert. Kann ich dir aber gerne noch im Nachgang rausfinden.
Hast du auch solche Helferlein, die für dich auf der Invest alles organisieren und Meetings bereitstellen etc.?
Warum auch? Hast du auch?
Nee, also, ich natürlich nicht. Für wer sollte mir schon helfen? Aber ich kriege die ganze Zeit so E-Mails und Nachrichten von, hey, wir sind auch auf der Invest. Wir finden ja, dein Content passt super zu dem, was wir machen. Wollen wir uns nicht mal zusammensetzen und uns
unterhalten? Das ist ja der Zweck von so einer Messe, muss man ja fairerweise dazu sagen. Ne?
Ich dachte, Zweck von der Messe wäre, dubiose Finanzprodukte an Privatanleger zu verkaufen.
Zweck einer Messe ist Content-Bukake.
Ich weiß gar nicht, was das ist und was du da schon wieder redest.
Okay. Gut, dann weiter.
Die Wochenhighlights.
Apropos seriös, jetzt habe ich heute Morgen die Öffentlich-Rechtlichen angemacht. Und wir erinnern uns, das letzte Mal, als wir hier die Öffentlich-Rechtlichen erwähnt haben, kam direkt in den Kommentaren, Promo für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, ihr seid für mich gestorben.
Ja.
Jetzt gibt's aber keine Promo für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, sondern du übernimmst den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, oder?
Mhm. Zumindest lasse ich mich als getreue System H... einspannen, ja.
Ich hätte System scharf gesagt, so ist ja, glaube ich, okay.
Auch gut, ja.
Was war da los?
Na, ich wurde eingeladen, um über Christians Masterplan zu sprechen, über die, wie heißt es, Generationenkapital. Genau.
Ja. Das wurde Staat wie ein Hedgefonds mit der Rente der Bevölkerung zockt, oder?
Genau. Und das zweite Mal, ist jetzt das zweite Mal, dass ich dort, also es war die Tagesschau 24. Und ich finde es ganz schlimm, weil man muss früh morgens aufstehen. Ich wurde tatsächlich um 9:30 dazugeschalten. Um 8 muss ich aber schon im Call abhängen und ein Tech-Setup machen und alles Mögliche. Und es ist irgendwie nicht so meine Zeit für Interviews. Da bin ich eigentlich eher so der Moment, wo ich langsam mit meinem Kaffee einmal durch unser Asana-Bot und meine Mails durchgehe und gucken, was ich so im Terminplan habe. Von daher relativ anstrengend, relativ stressig für mich. Und was ich nicht so mag, ist, dass ich nicht so labern kann, sondern dass halt wirklich von vornherein die Fragen dastehen und du weißt, du hast nicht mehr als 30 Sekunden zum Antworten und es wird keine Nachfrage geben. Das heißt, wenn du verkackst, verkackst du halt. Ja, das nochmal so.
Das Ganze war live, oder?
Das war live, ja. Mhm.
Und, wie hast du performt? Um ehrlich zu sein, ich habe es noch nicht angeschaut.
Echt?
Große Schande über mein Haupt.
Ich habe gesagt, Instagram das Generationenkapital ist ein Zinsdifferenzgeschäft. Aber anders als alle anderen habe ich jetzt mal nicht auf das Generationenkapital eingedroschen, weil ich eigentlich finde, das ist keine schlechte Sache. Es ist ein guter Start, es ist natürlich zu klein. Und dass der Kenfo nicht dein Lieblings-Asset-Manager ist, der das managt, ist bekannt. aber nichtsdestotrotz finde ich insgesamt eigentlich einen ganz guten Start. Also eine Idee in die richtige Richtung. Ja. Und da Lindner das selbst mal als Zinsdifferenzgeschäft bezeichnet hat, sprich, ich verschulde mich mit AAA-Bonität des deutschen Staates und kaufe mir davon Aktien, die mindestens 15 Jahre liegen, also bis die ersten Erträge rausgezogen werden, finde ich das eigentlich gar nicht so dumm. Jetzt kommt wieder dein Argument, was ist, wenn alle Staaten dieser Welt das machen, dann ist der Kapitalmarkt im Arsch. Aber
ich bin bloß entsetzt, dass du nicht die Gelegenheit genutzt hast, um öffentlich aufzurufen, das Ganze einfach in zwei ETFs oder im Teil sowas ein ETF anzulegen.
Ja. Da hat die Lobby leider nicht genug für bezahlt, dass ich nochmal hier ETFs plage.
Also Meldung geht raus an den Herrn Fink. Das nächste Mal, wenn du willst, dass der Thomas da den iShares ETF in der Tagesschau bewirbt, dann muss die Überweisung stimmen.
Stimmt, das wäre aber was. Ja. Stimmt, es war live. Ja. Da müssen die eigentlich ziemlich confident sein. Vielleicht ist da ein kleiner Delay drin, dass wenn ich sage, übrigens, oder die WKN runterbete, weißt du, kauf WKN, Bitcoin to the Moon. Ja, finde ich gut.
Irgendwo habe ich das aber mal gehört, dass tatsächlich manche Live-Veranstaltungen gezielt mit so einem Delay drin sind, damit du im Zweifelsfall vorher stoppen kannst und irgendwas Komisches passiert. Ich weiß nicht, ob sie das bei dir auch gemacht haben, aber
ja.
Du hättest, weißt du, was du machen hättest müssen?
Nee,
du hättest ein Pappschild hochhalten müssen, auf dem draufsteht, buy Bitcoin. Hast du das mitbekommen?
Ja, das habe ich mitbekommen. Das war doch mal auf einer FED-Sitzung, oder? Oder irgendwie?
Da war Frau Yellen vorm Kongress als FED-Chefin eingeladen. Und hinter ihr hält jemand auf der Pappe buy Bitcoin hoch. Und diese Pappe wurde jetzt anscheinend versteigert.
Echt?
Für $140,000.
Okay, schön. Also 2 Bitcoin.
Genau, 2 Bitcoin.
Ja, nicht schlecht, finde ich gut. Was hast du geschrieben? 26% Kapitalerträge steuerlich vergünstigt, habe ich nicht verstanden.
Ach, da haben dieser Jan und dieser Markus haben da letzte Woche sich drüber unterhalten, ob es gerecht ist, dass auf Kapitalerträge 26% anfallen, roughly, wenn du halt Soli-Limit berücksichtigst und auf Arbeitnehmereinkommen deutlich mehr Steuern anfallen. Und da wollte ich mich einfach bloß nochmal äußern, dass es diese Fake News sind, die man tatsächlich auch immer wieder in der Presse teilweise hört. Weil Kapitalerträge sind ja schon auf Unternehmensebene versteuert worden.
Ja, genau.
Und Gehalt nicht. Und wenn man das mit einberechnet, auch die Tatsache, dass eigentlich niemand den Spitzensteuersatz zahlt, sondern die Durchschnittssteuer zwischen wahrscheinlich 25-35% liegt, kommst du halt in etwa aufs Gleiche raus. Und das war ich sehr enttäuscht von der Originalbesetzung letzte Woche, dass die solche billige Propaganda hier betrieben haben.
Verstehe. Hast du ein FDP-Parteibuch?
Nee, aber wenn ich eins hätte, würde es mir nach dieser Folge wahrscheinlich aberkannt werden. Aber da kommen wir später nochmal dazu.
Okay. Ja, jetzt hast du schon noch zumindest in dieselbe Richtung eingeschlagen. Das verstehe ich schon richtig. Kann man natürlich drüber debattieren. Klar, stimmt. Ne? Also die Erträge müssen erstmal versteuert werden. Auf Unternehmensebene. Nichtsdestotrotz kann man darüber diskutieren, dass internationale Großkonzerne à la Apple oder keine Ahnung was Steuerquoten im einstelligen Prozentbereich haben. Und wenn du dann von denen Ausschüttungen lebst und nur 25% ausschütten musst, dann würde ich trotzdem denken, dass die Gesamtsteuerbelastung vielleicht darunter liegt. Aber wir reden ja von wohlschaffenden Mittelstandsunternehmern wie mir, die tatsächlich zweimal versteuern müssen, ja.
Genau, aber dann ist ja meiner Meinung nach der Ansatz halt, da musst du gucken, dass die Großkonzerne größere Mehrsteuern zahlen, als dann bei dem armen Privatanleger, der irgendwie seine 2 Euro Apple-Dividende bekommt, da noch mehr abzunehmen.
Ja, erklär das mal unserem Bundeskanzler, der,
der hat eine gute Woche hinter sich, aber kommen wir auch gleich noch dazu.
Okay. Gut, so viel Cliffhanger.
Du hast mir hier noch was reingepostet. Baden-Württemberg, Katastrophe, oder?
Ja, hier auf den, sind das die Vasen oder wie heißt das Ding? Naja,
Vasen, keine Ahnung.
Die Wenn Vase, du die Wiesen auf da, wo man Blumen bestellst. Reinmacht, meinst du? Wiesen auf Fisch, genau. 300 Magen-Darm-Symptome, 300 Besucher. Bist du bereit? Hast du wieder deine Maske für die Invest am Start? Und würdest du sie für den Marktgeflüster-Podcast ablegen?
Also ich habe tatsächlich für die Invest keine Maske mehr am Start.
Echt?
Außer so eine Hundeledermaske dann, die ich für den Marktgeflüster-Podcast explizit aufziehen werde.
Sehr gut, sehr gut. Okay, ja, feiere ich. Gut, dann.
Ich habe, bevor ich hier reingekommen bin, noch eine News gelesen, die frisch über den Ticker gelaufen ist. Dein Präsident möchte etwas verändern auf EU-Ebene.
Was denn?
Etwas, das ich sehr positiv begrüßen würde persönlich, ohne dass ich damit Politik machen möchte.
Nämlich?
The Return of Super Mario.
Okay.
Macron möchte anscheinend, dass Draghi den Job von Frau von der Leyen übernimmt nach den EU-Wahlen im Sommer.
Ach echt? Okay. Hat der Bock? Ich dachte, Draghi, wie lange war der an der EZB-Spitze? Ewigkeiten, oder? Warte mal, ist der nicht, der ist doch Präsident von Italien gewesen zeitweilig, oder? Nee? War da nicht was?
Also, erst war er ganz wichtig, das Allerwichtigste, erst war er bei Goldman Sachs. Damit fängt erstmal grundsätzlich alles an.
Damit geht die Geschichte los.
Er weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er erst bei Goldman Sachs war oder erst Chef von der italienischen Notenbank, aber irgendwann, wie du es gesagt hast, EZB-Chef. Mhm. Danach dachte man, er hat eigentlich keinen Bock mehr auf alles und dann ist er als italienischer Ministerpräsident eingesetzt worden. Ministerpräsident eingesetzt worden. Ich weiß gar nicht, wer der Präsident von Italien ist.
Wer ist der König von Italien? Meloni?
Ist immer noch der Mattarella.
Okay.
Da gab es diesen anderen uralten, da fällt mir gerade der Name nicht ein, irgendwas mit G. Naja, er war auf jeden Fall auch mal als Staatspräsident im Gespräch, hat man dann aber nicht gemacht, sondern Ministerpräsident war eine Zeit lang und seitdem macht er, glaube ich, gar nichts mehr und macht so ein bisschen Politikberatung. Mhm. Und scheinbar möchte der Herr Macron Frau von der Leyen weghaben und den Herrn Draghi zurückholen. Und da ich ein großer Fan von Mario Draghi bin, einfach weil dem seine ganze Persönlichkeit lustig ist, auch wenn er Interviews gibt und dergleichen. Whatever it takes. Einmal hat er zu einer Journalistin gesagt, als EZB-Chef noch, kam so eine Journalistenfrage und er so, if you're really asking this question, you haven't listened to what I've said before. Next question.
Ja, finde ich gut.
Fand ich sympathisch.
Aber interessant, warum Macron sich dazu äußert. Aber egal. Reden wir über, was trinkst du über den Sommer?
Ich wollte das als Gelegenheit nutzen. Man sagt ja immer, die Großkonzerne, die nehmen den armen kleinen Bürger aus und die seien sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft nicht bewusst.
Ja.
Das ist nicht immer der Fall. Unter anderem die Muttergesellschaft, die Campari herstellt, sagt, wir sind uns unserer Verantwortung für die Bevölkerung, für die Gesellschaft, für unsere Demokratie bewusst und baut die Produktion deutlich aus. Und das finde ich einfach eine positive Nachricht. Jetzt können wir endlich alle zusammen wie die BWL Justusse und BWL Marine oder wie die alle heißen, Aperol Spritz trinken.
Ja, machst du keinen Aperol Spritz? Ist wirklich so seit 2 Jahren auch eines meiner Lieblingssommergetränke.
Ja.
Bei 3 Jahren. Ja.
Ich finde das gut. Hugo finde ich fast noch besser, aber das ist vielleicht auch wieder sowas Münchnerisches oder dergleichen.
Ja, kann sein. Mögen wir eh nicht, die Münchner. Sehr gut. Weitere News. Der liebe Markus war im Mauerstraßen-Podcast Wetten zu Gast und hat dort folgende Aussage gesprochen, die mich schockiert hat.
Ich investiere zu 90% in Einzelaktien und zu 10% in den heiligen Amumbo. Also eine klassische Core-Satellite-Strategie. Und diese 90% der Einzelaktien, die bestehen dann nochmal zu 20% aus Qualitätsaktien wie Tesla. Das ist sozusagen der risikoarme Teil und zu 80% aus gehebelten Bumsbuden. Außerdem lege ich mir immer etwas Cash zur Seite, um im Falle eines ausgeklopften Scheins den Rachehebel zünden zu können. Das haben wir öfter schon vorgestellt bei Finanzfluss. Das bedeutet, man holt Verluste schnellstmöglich wieder rein und geht grün bei Schließung. Und zudem schlage ich vor, selber zu kochen. Bei mir zu Hause gibt es heute Carbonara.
Also, das war die Zusammenfassung von Markus' Auftritt bei Mauerstraßenwetten. Bevor es hier Aufschrei gibt, das ist natürlich ein AI-Fake. Aber Holger, erklär mir mal bitte, was ein Rachehebel ist.
Naja, wenn du Geld verloren hast, dann musst du ja mit entsprechend größerem Hebel und noch mehr Geld reingehen, um das zurückzugewinnen. Das ist doch das, was ihr auf Finanzfluss auch regelmäßig vorstellt, wie es funktioniert.
Der Rache-Leverage, ja. Es gibt auch angeblich so eine Roulette-Strategie, bei der du einfach immer abwechselnd auf Rot oder Schwarz setzt oder egal auf was setzt. Und wenn du verlierst, verdoppelst du einfach deinen Einsatz. Und das machst du so lange, bis du wieder zurück hast, genau. Und damit kannst du doch Casinos angeblich auseinandernehmen. Also einfach Double Down bei Verlust, richtig?
Genau, unter der Prämisse natürlich, dass du unendlich Geld hast und dass du das Casino nicht rausschmeißt. Und ich mache das ja immer. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erzählt habe. Ich habe das einmal verrücktes Erlebnis. Da kam halt, glaube ich, 6-mal hintereinander rot oder so. Mhm. Und dann habe ich halt, ich weiß gar nicht, was ich gesetzt habe. Keine Ahnung. Aber ich habe immer wieder auf rot gesetzt. Und der Typ neben mir ist dann wirklich so komplett ausgeflippt. Sag mal, bist du dumm? Jetzt muss doch schwarz kommen. Hat er irgendwie recht.
Mit der ersten Teil der Aussage und der zweiten nicht.
Genau.
Bei jedem Mal rollen ist die Wahrscheinlichkeiten gleich, ja.
Also es ist tatsächlich faszinierend, wie wenig Intuition, die Menschheit, da ziehe ich mich mit rein, gegenüber Wahrscheinlichkeiten hat.
Ja, ist doch gut. Ja, ich war auch nicht besonders gut. Statistik, hier Wahrscheinlichkeiten in der Schule war jetzt auch nicht mein Favorite-Ding, weil du es halt intuitiv schwer durchsteigen kannst. Ne?
Ja. Ja, genau.
Aber so wenn man es einmal gecheckt hat, ist es echt hilfreich im Leben. Aber ich wusste nicht, dass du Roulette spielst. Interessant. Oder spannend, würde ich fast schon sagen. Spannend.
Wenn ich mir den Buy-in für einen Pokertisch nicht leisten kann, dann bleibt mir eine Roulette übrig.
Darf ich noch mit einer News vorpreschen? Und zwar,
ja, bitte, ich wollte eh sagen, das nächste, was hier kommt, können wir ja ans Ende schieben, wenn wir noch Zeit haben. So wichtig.
Die letzten beiden, ja? Okay, gut, gut, gut. Dann, dann möchte ich doch zu unserem Lieblingsthema kommen, genau, für das wir in letzter Zeit erstaunlich wenig Hate gekriegt haben. Das enttäuscht mich echt gesagt so ein bisschen. Ich habe damit mehr Gegenwind gewohnt. Bitcoin. Der Bitcoin-Preis für Miner, natürlich, das haben manche Leute falsch verstanden, der Bitcoin-Preis für Miner, hat sich halbiert, letzten Samstag um 2 Uhr morgens. Und ich frage mich, wo warst du, Holger, als mein Nummer 1 Nachrichten-Informationsinformant über unsere encryptete Chat-Plattform? Hast du es verpennt oder was war los? Wo warst du am Halving?
Ich habe wahrscheinlich gerade junge Menschen und zukünftige Einzahler in unser Rentensystem mit Nahrung versorgt. Das ist eigentlich, was ich die meiste Zeit der Nacht mache. Und da ich im Moment auch durch Heuschnupfen ziemlich angeschlagen bin, man mag es mir vielleicht auch ein bisschen raushören, habe ich wahrscheinlich einfach nur vor mich langsam hingelitten. Ich kann mich aber erinnern, dass ich auf dem Handy sogar eine Breaking News bekommen habe, dass das Bitcoin-Halving durch ist. Dass
der Bitcoin jetzt gehalft ist. Wer genau, schickt denn eine Bitcoin, News für sowas raus?
Ich glaube, es war Bloomberg. Das ist echt? Das Einzige. Ja, ich habe eigentlich fast nichts auf dem Handy installiert. Aber ja, der Bitcoin-Preis hat sich nicht halbiert in der Zeit, obwohl du das versprochen hast. Bin ich ein bisschen enttäuscht.
Ich sagte, der Preis für die Miner. Also die Miner kriegen jetzt nur halb so viel. Das meinte ich eigentlich. Der Preis fürs Mining.
Dass Dogecoin auch fällt, weil ich da immer noch eine offene Risikoposition habe.
Ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ich habe eine zweite Wette dir anzubieten später.
Aber hier ist was Tolles, gell? Du hast einen Artikel reingepostet.
Das war mein Lieblingsartikel der Woche, definitiv hier von einem Zeitjournalisten, der schreibt, halbierter Mist bleibt Mist. Bezogen auf den Bitcoin natürlich. Ja, ich fand's ganz spannend. Wir sind ja gerade, ich schreibe ja hier und da meine Kolumne und ich wollte damals, so Anfang des Jahres, einen Artikel schreiben zu, warum diese Bitcoin-Halving-Thematik sehr wahrscheinlich nicht zur Preisexplosion führen würde oder warum das zumindest nicht komplett selbstverständlich ist, so wie das in der Bitcoin-Community immer dargestellt wird, weil es halt einfach ein Event ist, was komplett eingepreist ist. Jeder kann das vorhersehen. Es hat 75.000 Countdown-Rechner online gegeben. Und tatsächlich, außerhalb der Bitcoin-Community war das ungefähr wie so ein Sack Reis, der bekannte Sack Reis in China, der umgefallen ist. China. Ich glaube, niemanden hat es gejuckt in China. Der Bitcoin-Preis hat sich auch nahezu nicht bewegt durch dieses Halving. Von daher meine Frage jetzt, Halving ist durch? ETF, Bitcoin-ETF ist durch, da läuft immer noch ein bisschen Kohle rein, wie mein treuer Informant mich informiert. Aber was bringt denn jetzt diesen Bitcoin auf 100.000? Also jeder will doch bei 100.000 exiten, da muss er ja erstmal dahin kommen. Was machen wir jetzt?
Also ich glaube, dass es einfach noch passiert. Ich meine, man hatte ja, glaube ich, nicht davon ausgegangen. Ja, man konnte ja nicht davon ausgehen.
Das ist die beste Argumentation, die du bisher jemals hattest.
Lass mich halt da ausreden.
Ich glaube einfach dran.
Du, glaube ist stark, der kann Berge versetzen. Nein, der Punkt ist, es war ja in der Vergangenheit auch nicht so, dass durchs Halving das random hochgegangen ist. Ich möchte mal einen Blog zitieren, den ich sehr schätze. The most successful time to own cryptocurrencies has historically been from 6 months before the halving to 1 year afterwards. Despite this being well known, I suspect this will once again prove to be the case around the 24 halving. Okay. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, das weiß irgendwie jeder. Aber der Punkt ist, der ETF ist, was heißt der ETF? Die ETFs sind da, sehen aber weiter Zuflüsse. Also es fließt Kapital in das ganze Ding rein. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das ist vielleicht den Preis schon vorweggenommen. Aber in der Vergangenheit war es genauso. Das letzte Halving konnte ja auch jeder vorhersehen, wann das war. Gut, das kam auch noch mit Corona und Money Printing dann zusammen. Das mag sicherlich auch noch ausschlaggebend gewesen sein. Ich glaube, solange ich in der Zeit Artikel lese, wie diesen hier, auch halber Mist ist weiter Mist oder wie das heißt, solange die Tagespresse Bitcoin hasst, besteht Hoffnung, dass er weiter steigt. Wenn die Zeit schreiben würde, Bitcoin-Preis jetzt einsteigen, dann ist es vorbei.
dann ist vorbei mit der Zeit, glaube ich, ja, definitiv. Kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas schreibt. Ja, ich habe eben nochmal über Business Insider gescrollt und da war ein Influencer, der im Interview war und der sagte, auf diese Anlageklasse setzt er mit seinem sechsstelligen Portfolio Doppelpunkt Bitcoin.
Also ja, aber das ist schon... Ist es dann wirklich, was der Influencer gemacht hat? Weil der Business Insider hat ja die Eigenschaft, einen Halbsatz aus deinem Interview rauszunehmen und den dann oben als Überschrift hinzuhauen.
Möglich. Ich bin nicht rein. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Aber, also wie gesagt, Bitcoin ist in den Medien präsent. Positiv und negativ. Okay, gut. Also du sagst einfach, es läuft einfach weiter, weil ein Blogger sagt, das ein Jahr nach dem Halving läuft noch weiter.
Es ist ein Blogger, den ich sehr schätze. Und ich
muss damit
jetzt sagen, ich habe...
Wissen.
Achso, den Blog, über den sprechen wir vielleicht ja noch sowieso noch. Lassen wir mal das, wir können es aber außen vor lassen, vielleicht kommt der Herr noch beim nächsten Mal zur Sprache. Okay. Nee, also ich denke, vom Sentiment her wird es weiterhin passen. Jetzt werden die Zinssenkungen halt ein bisschen vielleicht verschoben, aber ich sehe da jetzt keinen Grund, warum ich meine Kryptos, die ja sowieso einfach nur so eine asymmetrische Wette auf dem Moon waren, warum ich da irgendwas jetzt verkaufen sollte.
Ja. Das ist okay. Ich habe es übrigens auch nicht gemacht. Ich habe ja gesagt, ich verkaufe alles zum Halving, kein Bock mehr. Aber
echt? Ja, dann schon so wenig höre ich dazu.
Ja, dann stand doch so ein, oder habe ich das vielleicht nur firmenintern gesagt? Keine Ahnung. Ich hatte mal so eine Phase, aber schlussendlich war dann der Aufwand, das Ding vom Ledger runterzuziehen auf eine Kryptobörse und dann keine Ahnung, musst du sehr wahrscheinlich wieder KYC und weiß der Geier was, weil ich ja Ewigkeiten nicht mehr auf diesen Börsen gehandelt habe. Und so weiter und dann Time-Delay und dann habe ich gesagt, weißt du was, einfach liegen lassen. Genau, ist ja auch nichts passiert. Also es hat ja weiterhin seinen Wert stabil gehalten.
Solange du den Ledger nicht verlierst.
Ja, aber dann habe ich doch mein Passphrase, weißt du? Also meine 12 heiligen Worte oder 14. Die habe ich mir auf den Rücken tätowiert, weißt du, dass ich ihn verliere.
Du sagst das nicht so laut, sonst kommen die Leute bei der Invest vorbei und schauen nach.
Schauen auf den Rücken, ja, meinst du? Gut. Ja, aber auch laut Zeit, laut dem Artikel, Bitcoin ist kein Ersatz für eine Währung, sondern eine hochspekulative Anlage, ist das Fazit. Ne? Nur nochmal, um festzuhalten, Use Case. Ja.
Also ich finde es ja, aber ich finde es schon irgendwie interessant, wie viel Abneigung gegen Bitcoin auf der anderen Seite auch da ist. Also, auf der einen Seite hast du die Jünger, die sagen, damit mache ich alles, das wird die Welt revolutionieren, etc.
Ja, ja.
Dann hast du einen Großteil der Leute, für die ist es einfach so eine Asset-Klasse, die kann steigen und kann fallen, da würde ich jetzt mich dazu zählen. Aber dann gibt es auch diese andere Seite von diesen, ich will jetzt dem armen Schreiberling hier nichts
unterstellen. Duma. Weil,
ja, die Duma?
Den Bitcoin, das den Doomday, ne, wobei, egal, vergiss.
Also Duma, ich war jetzt bei der Duma und dachte, was hat das russische Parlament jetzt mit zu tun? also weiß ich nicht. So ein abgrundtiefer Hass gegenüber Bitcoin. Ich verstehe gar nicht, woher der kommt. Also,
ja, stimmt schon. Aber ich glaube, das kommt einfach aus diesem abgrundtiefen Verteidigen von Bitcoin um jeden Preis, egal was gesagt wird und so weiter. Ich habe gestern noch einen Post auf Social Media gesehen. Die Welt hat irgendwas geschrieben von wegen, jetzt werden Autoreifen verbrannt, um für Miner Strom zu bezahlen und so. Dann haben sie sich so komplett aufgeregt, so Drecksmedium und verspielt nicht noch euer letzte Glaubwürdigkeit, die ihr habt. Und wo ich mir denke, so, naja, wenn du kritisierst und auf diese Art und Weise kritisierst, machst du deine Kritik einfach in meinen Augen komplett sinnlos. Oder? Also nicht sinnlos, aber unglaubwürdig. Ja. Aber gut, egal. Bleiben wir ganz kurz im Kryptobereich. Ich weiß nicht, wo ich den Teil kopiert habe, aber meine Wette passt eigentlich ganz gut dazu. Warte, ich ziehe die mal ganz kurz hoch. Wo haben wir es denn? Oh Gott, ich bin verloren in unserem Skript. Wer schreibt
uns? Wir kriegen wieder Anschiss übrigens. Ey, zwei Wichtigtuer, die hier die ganze Zeit Scheiße labern. So ist doch der Feedback zum Podcast gewesen,
Mann. Ja, also gehört doch dazu. Also, weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Das ist ja, weil du im Weltpodcast warst. Du hast uns ja die Pest.
Stimmt, ich habe uns das beschert.
Hast du ja gesagt. So, also, US seeks 3-year prison for Binance Founder Tao. Oder wie ich ihn nenne, CZ. 3 Jahre soll der Kollege in den Knast gehen, wird er höchstwahrscheinlich nicht, weil dafür muss er erstmal Fuß auf amerikanischen Boden setzen, außer die Amis schreiben ihn international aus und sagen, bring mal rüber. Ich glaube,
Ich dachte, er ist in Amerika, aber.
Ist der in Amerika, echt? Ich glaube, bin nicht so sicher.
Ich habe das nicht so verfolgt. Ich weiß, dass er, glaube ich, da war und dann wollte er irgendwie weg. Das haben sie ihm aber nicht erlaubt, aber.
Ah.
Kann auch sein, dass er mittlerweile raus durfte. Ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Na, jedenfalls war er 3 Jahre im Knast. Sollen wir nochmal eine Wette machen? Geht er in den Knast? Geht er nicht in den Knast? Interessant ist, dass Binance 4,3 Milliarden Penalty gezahlt hat. Haben wir bestimmt im Podcast schon mal besprochen, aber ich finde das nochmal krass. 4,3 Milliarden haben die an Strafe in den USA bezahlt, weil sie Geldwäscherestriktionen bewusst umgangen sind. Und da diverseste Organisationen mit finanziert wurden, terroristischer Art und allem Möglichen. Also schon krass, ja. Also, dass da so eine Volumen drüber gehen und dass die dadurch nicht pleite gehen bei einer 4 Milliarden Penalty, muss man sich schon denken, wow, manchmal unterschätzt man echt, wie groß Krypto ist.
Ja, und aber wie wir schon oft gesagt haben, also ich finde es gut, dass man gegen Währungen und Manager, sage ich mal, von Währungen vorgeht, die für kriminelle Dinge benutzt werden. Und ich bin gespannt, wann Herr Powell ins Gefängnis kommt. Weil wie wir gesagt haben, der US-Dollar wird für die meisten kriminellen Aktivitäten auf der Welt genutzt.
Ja, nur dass Binance ja eine Plattform ist, die Transaktionen
processt. Okay, du hast recht. Dann sperren wir Jamie Dimon ein. Habe ich auch kein Problem mit.
Ja gut, die respektieren sehr wahrscheinlich mehr die Geldwäscheverordnung. Ich würde nicht behaupten, dass es keine Geldwäsche bei JP Morgan gibt. Aber zumindest umgehen sie nicht bewusst die Geldwäscherichtlinien, die es da gibt, ja. Wirklich? Aber gut, die sind ja sowieso problematisch. Als ich meinen Immobilienkauf gemacht habe, hat der Notar mich ja auch danach gefragt, mal nachzuweisen, wo die Kohle herkommt. Ich habe mir einfach einen Kontoauszug geschickt und das war's. Also das zum Thema Geldwäsche. Also niemand hat nachgefragt, wo kommt denn jetzt die Kohle her oder so. Also nur am Rand, also ja, vielleicht war es ein bisschen mehr
Nachweis. Immer diese Berliner Oligarchen, die ihre Immobilien in Cash zahlen.
Ja. Ich bin im Koffer reingegangen und dann haben wir 3 Stunden lang gesessen, hat es gerattert, so. Nee. Ja, keine Ahnung. Gut, weiter.
Ich habe auch eine lustige Story.
Erzähl. Auf das Wettthema bist du nicht eingegangen, um's abzuschließen. Nee,
ich will ehrlich gesagt versuchen, ein bisschen mit dem Glücksspiel aufzuhören.
Okay, gut.
Euro-Jackpot habe ich auch nicht gewonnen. Irgend so ein Typi in NRW hat gewonnen, totale Scheiße. Sehr demotivierend.
Okay, ja gut.
Dann noch eine lustige Story. Also Markus hat mich ja jetzt angesteckt. Ich bin ja jetzt auch Abonnent des Newsletters von Matt Levine, der ja, wie ich gestern gelernt habe, auch einen Podcast jetzt hat. Mhm. Und Matt Levine hat eine schöne Situation nochmal beschrieben, die schon seit ein paar Tagen durch die Presse geht. Und ich dachte mal, die muss ich noch mit unserem Publikum hier teilen. Es gibt eine seriöse Firma in den USA, die nennt sich Jane Street. Was die ist im Wesentlichen eine Handelsfirma, die machen auch viel Market Making etc. Da haben so berühmte Persönlichkeiten wie Sam Bankman-Fried früher gearbeitet für. Und Jane Street hat zwei Händler gehabt, die anscheinend eine hochprofitable Strategie für Jane Street gehandelt haben. Mhm. Dann sind diese Händler von Jane Street weg und haben bei Millennium angefangen. Easy Engländer hat sie quasi vereinfacht gesprochen abgeworben. Und dann hat Jane Street irgendwie gemerkt, dass die Handelsstrategie, die sie wohl weiter betreiben, weniger Returns abwirft. Und dementsprechend die Vermutung...
Die Jane Vermutung Street selbst weiter betreibt oder Trader, beiden Konkurrenten?
Die Jane Street weiter betreibt. Und okay, deswegen verklagen sie jetzt... Genau, und jetzt verklagen sie ihre zwei ehemaligen Händler und Millennium als neuen Arbeitgeber, dass die ihnen hier proprietäre Firmengeheimnisse geklaut hätten. Mhm. Und an sich noch nicht so spannend, weil das ist natürlich eine interessante Rechtsfrage, wenn vereinfacht gesprochen, Levine hat ein ähnliches Beispiel genannt, wenn Markus jetzt bei Finanzlos rausgeht und mit dem Wissen, dass er da seinen eigenen YouTube-Kanal startet, kannst du ihn dann verklagen, weil er nutzt ja die Aufzeichnung, Schnitttechniken etc., die er bei euch gelernt hat. Mhm. Ist auf jeden Fall schwierig. Aber das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass Jane Street vor Gericht dann argumentiert hat, sämtliche Erläuterungen vor Gericht müssen verschlossen bleiben. Es darf niemand auch nur ansatzweise erfahren, um was für einen Trade es geht. Mhm. Selbst das Nennen des Landes, in dem dieser Trade durchgeführt wird, würde schon Gefahr laufen, dass dann alle von diesem Trade erfahren und er nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann hat das Gericht hat dann wohl irgendwie verneint, dass es quasi nicht komplett geschlossen bleibt, aber hat gesagt, es soll sich doch jeder zurückhalten und auf keinen Fall die Geheimnisse ausplaudern.
Ehrenmann-Kodex, so wie man das ja in der Finanzbranche kennt, ne? Klar.
Genau, Ehrenmann-Kodex. Und dann müssen wohl die Anwälte von Millennium bei ihren Argumenten immer so ähnlich überspitzt formuliert, ja, und wir wollen hier natürlich verteidigen gegen die Vorwürfe bezüglich den Trades in Indien. Entschuldigung, sorry, war ein Fehler, Indien, sorry, Entschuldigung. also haben dann halt quasi an mehreren Stellen immer und immer wieder fallen lassen. Also es geht um Trades in Indien.
Okay. Aha, aha.
Und es geht um Optionen. Und scheinbar geht es um irgendwelche Misspricings, die man am indischen Optionsmarkt beobachten kann. Mhm. Und das einmal gehört, wird sicherlich dazu führen, dass mittlerweile bei die Ishaw, bei Citadel etc. schon ein paar Pots da sitzen und die ganze Zeit jetzt schon indische Optionen anschauen. Und die werden das finden. Das heißt, dieser Trade ist damit vermutlich durch. Tot.
Okay. Ja, selbst dran schuld. Hätten sie nicht verklagen sollen, oder?
Ja, das ist ja die Überlegung gewesen, dass Millennium, warum machen die das? Die schaden sich ja selbst auch, weil sie den Trade jetzt auch nicht mehr machen können. Aber vielleicht ist die Idee einfach.
Jane Street, die hätten gar nicht erste verklagen sollen, oder? Weil das Risiko, das Risiko, dass dieser Verschluss oder diese Geheimhaltung nicht akzeptiert wird, ist das eine. Aber zweitens, sobald irgendwas außerhalb deiner Firma kommt, ist ja das Leak-Potenzial ziemlich hoch. Also, dass irgendjemand das irgendwie weiß, der Richter selbst anfängt, Optionen zu traden oder weiß der Geier was.
Das ist, glaube ich, hatte ich vor kurzem erst gelernt, der Streisand-Effekt, kann das sein?
Ja, genau.
Wenn du was verschlossen gehalten willst, dann sorgt es erst recht dafür, dass es viral geht in den sozialen Medien. Und hier scheint es vielleicht auch, aber man kann das so argumentieren, dass man sagt, vielleicht wollte Jane Street das einfach nur deswegen machen, um anderen Händlern zu zeigen, wenn ihr jemals von uns weggeht und Handelsstrategien klaut, wir verklagen euch.
Und Millennium hat Millennium das gemacht? Weil stimmt, aus deren Sicht ist es ja eigentlich auch ziemlich dumm, dass sie das geleakt haben, weil deren Strategie funktioniert jetzt auch nicht mehr. Die haben jetzt sehr teuer diese zwei Händler abgekauft und
genau, aber die könnten sich ja jetzt sagen, wenn uns das nächste Mal jemand, das verklagt uns jetzt ab jetzt keiner mehr, weil immer dann die Gefahr droht, dass wir es einfach veröffentlichen. Es sind interessante Überlegungen, aber ich finde, es zeigt nochmal eine Sache sehr schön.
Dass wenn es ein Masterpiece auf Spieltheorie.
Ein Masterpiece auf Spieltheorie, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig auch, wenn es Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe hier die geheimsten Handelsstrategien, ich bringe sie dir jetzt im Coaching bei für 5.000 Euro. In der professionellen Welt scheint es eher so zu sein, ich habe hier eine mega geile Strategie. I will not tell anyone anything about that forever. Fand ich interessant. Und ich denke, das kann man vielleicht auch, wenn man auf die Invest jetzt geht am Wochenende und da die ganzen Leute sieht, die angeblich Händler sind und von ihren profitablen Handelsstrategien erzählen, wundere ich mich, warum sind die eigentlich auf der Invest und erzählen von den Strategien und sind nicht bei Millennium in einem Pot und profitieren davon? Komisch, oder?
Was erzählst du eigentlich immer von Pot die ganze Zeit? Wir haben das Kiffen-Thema doch schon lange erledigt.
Diejenigen, die den Begriff nicht kennen, so nennt man quasi ein Handelsteam in den großen Multi-Strategy-Hedgefonds. Ein abgeschlossener Trading-Pot, der für sich gewisse Strategien fahren darf und unabhängig von den anderen Pots agiert.
Und der Master-Pot ist dann in der Regel der Pot zu weit, ne?
Genau, das ist der Pot zu weit, daher kommt auch der Name, richtig. Genau, der sitzt dann bei Scalable über allem, wie Easy Engländer bei Millennium, hat alle seine Screens und teilt dynamisch das Kapital zu.
Wunderbar, ja, das Bild kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Schön, naja, ist auf jeden Fall eine spannende Story. Das ist wirklich nicht interessant, sondern ich würde sogar sagen spannend, ja.
das fühle ich mich sehr geehrt für dieses Lob von deiner Seite.
Ja, bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Hast du dir indische Optionen jetzt angeguckt oder nicht?
Nee, ich glaube, als Privatanleger ist es nicht so leicht, indische Optionen zu handeln. Und wenn, dann macht es auch keinen Sinn mehr, weil jetzt schauen sich es alle an. Also jetzt brauchst du, glaube ich, auch nicht mehr anfangen, dir den Trade anzugucken.
Ja, ich habe mal eine Studie gelesen, dass 6 Monate vor so einer Klage und ein Jahr danach, dass da die Returns noch stabil bleiben. Spaß. Gut. Finde ich großartig. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland, oder? Oder wie? Du hast mich jetzt ganz durcheinander gebracht hier in der Reihenfolge von seinem Skript. Du wolltest noch gegen die FDP ranten.
Ja, nein, ich wollte die FDP loben.
Nee, du hast gesagt ranten. Ich habe gefragt, ob du Parteibuch hast, also ich sage, spätestens jetzt nehmen sie mich nicht mehr an.
Glaube ich nicht, ich wollte sie loben. Der FDP-Staatssekretär Michael Theurer, der auch gleichzeitig der Landesvorsitzende hier im wunderschönen Ländle Baden-Württemberg ist, wird wohl in den Bundesbankvorstand aufrücken. Und das Finanzministerium, Golden Boy, lässt ausrichten, die Qualifikation von Herrn Theurer für den Posten stehe außer Frage. Und ich wollte einfach sagen, ich finde es gut, dass endlich mal wieder qualifizierte Leute in die Bundesbank aufrücken. Würde ich einfach loben. Ja. Weil ich habe mir da mal den Spaß gemacht. Was sind denn seine Spaß gemacht? Er ist ja nicht der direkte Nachfolger von der Frau Buch, sondern das wird wohl Sabine Mauderer, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe. Aber wenn ich mir die Frau Buch anschaue, die kurzzeitig auch mal gehandelt wurde als potenzielle Nachfolgerin von unserem ehemaligen Bundesbankchef, bevor es dann der Herr mit dem SPD-Parteibuch wurde. Wenn ich mal die Frau Buch anschaue, dann sieht man einfach, dass es eine Persönlichkeit ist, die offensichtlich ungeeignet ist, Geldpolitik zu betreiben. Weißt du, was die Qualifikationen mitbringt? Die war irgendwie Professorin für Bankenregulierung, dann war sie Vorsitzende von einem Wirtschaftsforschungsinstitut, dann hat sie publiziert in sehr vielen angesehenen Zeitschriften zu Bankenregulierung und hat dann eben Bankenregulierung mit, glaube ich, im Bundesbankvorstand gemacht und ist jetzt zur obersten EU-Bankenaufseherin bei der EZB geworden. Also offensichtlich die Persönlichkeit, die für diese Jobs, die sie da ausübt, nicht geeignet ist. Ganz im Gegensatz zum Herrn Theurer. Herr Theurer ist nämlich parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Schienenbeauftragter der Bundesregierung. FDP-Fraktionsvorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Horb am Neckar, dort das Zentrum der Geldpolitik, quasi das deutsche Jackson Hole, und war dann im Landtag in Baden-Württemberg und Mitglied des Europäischen Parlaments. Er hat auch 3 Publikationen laut Wikipedia, die da ausgewählt wurden als seine besonderen Publikationen. Das eine nennt sich Demokratie und Internet, dann Erfolg hat, wer Internet kann, und Eigentumsbildung oder Umverteilung, die Gretchenfrage der Politik. Wer könnte besser geeignet sein, in der Deutschen Zentralbank sich unter anderem mit um Geldpolitik und dergleichen zu kümmern, als Michael Theurer? Und ich finde das toll, wollte das einfach mal loben.
Ja, ich finde, hier gilt, genau wie das Credo, Fakten überwinden. Von Martin Sonneborn gilt hier das Credo Kompetenzen überwinden. Es geht doch nicht mehr um Kompetenzen. Es hat auf jeden Fall, kann man mal so sagen, ein kleines Geschmäckle.
Ist also das normal? Nichts gegen den Herrn Theurer.
Ist das normal? Also ich kenne mich null aus, wie solche Posten üblicherweise vergeben werden und so. Mich frustriert das immer so ein kleines bisschen.
Für mich war immer so das Verfassungsgericht und die Notenbank so die letzten Institutionen, die nicht benutzt worden sind, um Politikern irgendwie noch ein schönes Ämtchen zu geben. Dann kam aber Frau Lagarde, dann kam der aktuelle Verfassungsgerichtspräsident, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt nichts gegen den Herrn Theurer und ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Und für den ist es natürlich total super, vor allem wenn die FDP aus dem Bundestag fliegt nach der nächsten Wahl. Ich möchte auch nicht politisch zu verstehen wissen, aber ich finde es halt einfach, weiß ich nicht, schade. Ich denke mal halt, die Notenbank, es gibt so viele Leute, die fachlich da, wie Frau Buch, das war, um das auch nochmal zu betonen, ich bin eigentlich großer Fan von ihr, weil sie eben die nötigen Qualifikationen für die Tätigkeiten, die sie dort geleistet hat und leistet, mitbringt. Man findet doch auch Leute, die fachliche Kompetenz da haben, die publiziert haben in dem Bereich. Ich verstehe es einfach nicht. Und das macht mich einfach traurig, Thomas. Das macht mich traurig.
Ich höre ein bisschen Neid raus, dass du es ganz gern gemacht hättest.
Nee, ganz ehrlich nicht. Ich wäre gern Bundespräsident. Das ist mein persönliches Ziel. Das wäre ich gern.
Da braucht man ja wirklich keine Qualifikation.
Da braucht man überhaupt keine Qualifikation.
Man muss nur sich politisch korrekt ausdrücken können und Leuten nicht auf die Füße treten. Aber das ist ja genau dein Ding.
Genau, das ist genau mein Ding. Und winken muss man können. Winken, glaube ich, wäre auch ganz gut. Bundespräsident fände ich schon sehr cool.
Und aber mal eine Frage. Wen juckt's? Also im Sinne von, braucht man die Bundesbank überhaupt noch oder wird sowieso alles in der EZB entschieden? Also für mich ist die Bundesbank die Institution, die bei der Investmesse positiv auffällt, weil sie Pakete, also kleine Plastikpaketchen mit geschredderten Geldscheinen verteilt. Ja, da steht cool. Dann drauf, den Lebenslauf einer Banknote. Und das finde ich immer genial. Jedes Jahr hole ich mir da immer ein Paket mit und habe die dann zu Hause. Und ab und zu mache ich mir dann so ein geschredderte Geldschein-Konfetti. Dafür ist die Institution gut. Braucht man dafür wirklich Promovierte, die in Bankenregulierung geforscht haben und dies und das und jenes? Wären die nicht irgendwo besser aufgehoben?
Also klar, sind die in der EZB vielleicht teilweise besser aufgehoben. Deswegen ist es ja schön, dass Frau Buch da quasi ein neues Amt bekommen hat. Für mich ist aber ehrlich gesagt, ich schätze die Bundesbank sehr, auch wenn ich über alles immer Witze mache. Und bin der Meinung, dass kompetente Leute selbst wenn nicht so viele Entscheidungen in der Bundesbank selbst mehr getroffen werden, zumindest nicht Geldpolitik betreffend, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das Wichtigste, was eine Währung hat, ist halt Vertrauen. Und dementsprechend finde ich es einfach schade, wenn man jetzt auch diese Ämter, vielleicht hat man das früher zu Teilen auch schon gemacht, aber wenn man diese Ämter jetzt auch mehr und mehr mit Parteibuch besetzen ist ja nicht schlimm, aber es gibt ja sicherlich auch Leute, die das richtige Parteibuch haben und trotzdem die Qualifikationen mitbringen.
Hm. Ja, verstehe. Nur vielleicht schuldet man denen keinen Gefallen.
Und ja, vielleicht genau.
Nochmal mit der Bundesbank aufzuräumen. Die haben ja auch einen Sitz im EU, in der Zentralbank. Also es gibt ja dieses Direktorengremium da. Die Namen, nagel mich bitte nicht auf die Namen fest. Na, jedenfalls dürfen die in regelmäßigen Abständen abstimmen. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut, dass es die Bundesbank gibt, die uns als Deutschland innerhalb der europäischen, also Euro-Währungsunion vertritt. Weil da auch manchmal ein bisschen andere Ansichten als jetzt im Rest von Europa teilweise, also Vereinheitlichung von Schulden, Erhöhung von Zinsen und so weiter.
Wobei da mittlerweile der extremste der Holzmann aus Österreich ist. Das ist eigentlich so der neue Jens Weidmann.
Stimmt, Jens Weidmann, das war der Name, der mir gefehlt hat. Das war jahrelang der Bundesbankchef, der da so ein bisschen als, wie nennt man das so, aus der Reihe gefallen ist, dadurch, dass er halt für Zinserhöhungen war und weniger Quantitative Easing und solche Dinge. Und ja, und jetzt ist der Österreicher derjenige, der das okay.
Ja, der Holzmann heißt er. Der ist der so ein bisschen the odd one ist, was die Geldpolitik betrifft. Nee, und wir haben ja auch Frau Schnabel im EZB-Direktorium direkt.
Ja, wobei ich glaube, dass sie das relativ gut gebalanced kriegt. Also sie arbeitet ja für die EZB direkt und ist jetzt nicht über die Bundesbank dort in
Bremen. Nee, genau.
Das heißt, sie ist zwangsläufig, also vielleicht hat sie eine deutsche Sicht, weil sie ja in Deutschland groß geworden und sozialisiert wurde, aber sie muss trotzdem immer für ganz Europa arbeiten.
Bei Mainzer Sicht.
Mainzer Sicht. Gut, okay, also jetzt wirst du nicht mehr genommen in der FDP, verstehe ich.
Genau, und jetzt wird mich der Bundeskanzler auch noch nicht mögen, da ist drei Sätze dazu. Die Chefermittlerin bei Cum-Ex hat hingeschmissen.
Ja, habe ich gesehen.
Verlässt ihren Job in der Staatsanwaltschaft und geht, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, zu
einer Finanzwende,
genau richtig. Mhm. Da kann sich ja der Herr Scholz freuen, dass die Dame endlich weg ist.
Warum? Moment, sie war im Wirecard-Sache drin und in Cum-Ex.
Wirecard weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber Cum-Ex macht es seit Jahren. Nee,
Wirecard glaube ich schon. Ja. Muss nochmal suchen, ja. Okay, spannend. Mhm.
Ich habe heute Morgen ganz kurz ein WDR-Interview, ein Teil bloß mit ihr gesehen, wo sie sich auch beschwert hat, warum sie denn hingeschmissen hat, weil sie den entsprechenden Rückhalt in der Politik für ihre Ermittlungen vermisst und der deutschen Justiz Versagen vorwirft. Hier handelt es sich vor allem um Straftäter, die meist viel Geld haben und die könnten ihr Geld und ihren Einfluss nutzen, um sich einer Strafverfolgung zu entziehen. Und das kann sie wohl jetzt einfach nicht mehr mitmachen. Ich habe es noch nicht ganz gesehen, das Interview, aber das war zumindest die 30 Sekunden, die ich mal angeschaut habe, was sie gesagt hat.
Das wäre allerdings neu. Also, dass Scholz viel Geld hat und sich dementsprechend
der kann sich ja bloß nicht erinnern.
Genau. Da eine gute Empfehlung von, ich habe vor kurzem noch eine gute, es gibt ja super viele gute Cum-Ex-Dokus, ich weiß nicht mehr, ich glaube, von Simplicissimus gab es eine. Ich finde das nach wie vor komplett krass und also dass da nicht weiter geforscht wird oder beziehungsweise dass man da nicht ein bisschen weiter reingeht. Aber ja, Finanzwende ist auch ein interessanter Verein. Also ich stehe da so ein bisschen zwiegespalten. Die tun schon gute Sachen, aber manchmal sind sie ein bisschen extrem unterwegs, habe ich so das Gefühl.
Ich kenne die ehrlich gesagt nicht. Ich kenne bloß die, ich bin mit Namen so schlecht. Wie heißt sie? Mitgründerin davon. Hoffentlich hört sie den Podcast nicht und hasst mich jetzt.
Ah. Wir finden es auf der
Die Dani Partum.
Ach, die ist Mitgründerin von
Ich glaube schon, ja. Oder habe ich jetzt was verwechselt?
Das wusste ich nicht.
Thomas, im Moment kein Schlaf.
Ist es egal, wir können das auf der Invest, können wir es korrigieren, weil die Dani bestimmt zuhören wird, wenn wir unseren Live-Podcast machen. Ich möchte, dass der ganze Raum soll stillstehen und diesem Podcast folgen.
Hoffentlich gehen deine Wünsche in Erfüllung. Darf ich dich kurz mit Marktzeug belästigen?
Natürlich, ich warte nur darauf.
Wunderbar. Letzte Woche habe ich nämlich 5 Minuten Marktzeug ohne Unterbrechung loswerden dürfen. Das war für mich ein ganz neues Erlebnis.
5 Minuten war dein Einspiel, okay, krass. Ich habe die Folge noch nicht gehört, also ich habe nur den ersten Drittel gehört.
Ich glaube 5 Minuten, dann sind die beiden so null drauf eingegangen, haben wir aufs Thema gewechselt. Da war ich auch wieder sehr traurig.
Sorry für die Unterbrechung. Holger Dittrich hat mir geantwortet nach Der Richie, der Holger Dittrich, sage ich, sorry, Richard.
Also
Richie. Ja. Das,
was sagt
Richie? Das Börsenhändler gewordene Bison, was all in Bitcoin geht und uns die OTC-Werte angeboten hat, der sich ja beschwert hat, dass ich unseren Code nicht geteilt habe, weil ich die Mails nicht gesehen habe. Und er meinte, dass ich seine Mails nicht lese. Er hat mir seit einer Woche nicht auf die Mails geantwortet, weil ich wissen wollte, ob es auf der Invest Internet gibt, anständiges, weil Netz ist dort in der Regel nicht, weil ich livestreamen wollte dort. Aber sieht scheinbar nicht so aus. Gut. Also kein Livestream von der Invest. Sorry, weiter geht's.
Ich bin entsetzt von der
Invest. Aber das wundert mich auch nicht. Die letzten Jahre war auch schon kein gutes Internet gewesen.
Und, ja, das ist so.
Ja. Also zumindest nicht genug, also du kannst ein bisschen WhatsApp schreiben und so, aber nicht genug, dass du mal einen Livestream machen kannst. Deswegen,
okay.
Das Einzige, was es gab, war irgendwie so ein Hashtag für Twitter und so eine Sachen, aber gut. Das war auch vor 3 Jahren, ich war vor 3 Jahren das letzte Mal auf der Invest, von daher. Aber stell dir mal vor, wir gehen so mit Livestream rum.
Haben weißt du nicht so auf gesehen?
Vor 3 Jahren? Nee, weiß nicht, nee. Ich kannte dich da ja noch nicht. Ich habe dich ja erst kennengelernt, als du mir auf der digitalen Invest in die Ohren geschrien hast, 2021.
Das war 2020.
Ah, okay. Ja, dann noch länger her.
Dann, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Vielleicht hast du recht, das war 21. Doch
21. Eine Invest ist ausgefallen, beziehungsweise nicht ausgefallen, die wurde auf um ein Jahr verschoben. Macht keinen Sinn, aber okay. Und dann wurde sie digital gemacht und dann ging es weiter.
Ja. Dann war das, wo wir uns kennengelernt haben, ja.
Genau. Aber bevor wir jetzt hier in diese Romanze einsteigen, gehen wir mal zum Marktgeflüster über.
Also, Marktzeug. Die Situation hat sich aufgehellt. Letzte Woche habe ich mich ja aufgeregt, dass alles scheiße ist. Das war am Donnerstag. Jetzt muss man fairerweise sagen, es ist gerade Mittwoch. Damit ihr euch nicht wundert, wenn wir jetzt hier über Sachen reden, die vielleicht nicht mehr aktuell sind. Old News sind, genau. Letzte Woche war es so, dass vor allem viele Trendfolgerstrategien verkauft haben, weil die kurzfristigen Triggerlevel gerissen sind und dieser systemische Flow hat den Markt nach unten getrieben, weil gleichzeitig die Aktienrückkäufe als Buybacks weggefallen sind aufgrund der Blackout-Periode um die Veröffentlichung der Quartalszahlen rum. Wenn ein Unternehmen kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen steht, dürfen die ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen. Und die Situation hat sich dahingehend gebessert. Es ist wohl immer noch so, dass Trendfolger diese Woche am Verkaufen sind. Allerdings nimmt der Markt jetzt einfach vorweg, dass sowieso gegen Ende der Woche und vor allem auch Anfang Mai, da gibt es so schöne Charts von Bloomberg, die Stock-Buybacks wieder anfangen. Das heißt, wir werden dann ganz viel Kauforders sozusagen wieder sehen. Es kommt wieder entsprechend Demand in den Markt rein und das scheint wohl aktuell gut stabilisierend zu wirken, weil
insgesamt anscheinend, der Markt oder wie?
Ja, also was, der Markt ist der S&P 500. Ich weiß nicht,
ihr versteht schon, aber nur weil so viele Unternehmen gerade in der Reporting Season sind, in der Earnings Season, deswegen werden so viele Buybacks ausgesetzt. Okay, verstehe. Ich dachte, wir reden jetzt von einem speziellen. Okay.
Also Anfang April waren so 80% der S&P-Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung nicht aktiv bei Buybacks. Jetzt sind es immer noch, ich kann es so schlecht erkennen, jetzt waren es bis letzte Woche waren es immer noch so 70% und jetzt fällt es gerade massiv ab, weil diese Woche auch die ganzen Megacap-Earnings kommen. Und damit hat es ja gestern angefangen. Tesla kam mit einem Miss across the board. Sowohl der Gewinn pro Aktie unter den Erwartungen als auch der Umsatz unter den Erwartungen. Aber
Kurs geht
To the Moon, Kurs ging To the Moon über 10% hoch. Ja, ja,
hat 10%.
10%. Weil Elon gesagt hat, AI, also irgendwas mit AI. Und sie wollen auch mehr Nvidia, diese H100-Dinger kaufen. Da ist Nvidia dann Aftermarket auch entsprechend schon gestiegen. Und es soll schneller, billigere Teslas geben. Zu guter Letzt hat er gesagt, das fand ich am geilsten. Tesla should be valued as a AI robotics company, not an auto company. Dementsprechend ist natürlich ein höheres Multiple gerechtfertigt.
Klar. Ist ja gar keine Autofirma. Ich meine, wenn Elon Musk das sagt, stimmt das ja schon. Also gerade was den Wert von Unternehmen angeht, kennt er sich ja ganz besonders gut aus. Das hat er bei Twitter unter Beweis gestellt.
Ja, X meinst du.
Ex-Twitter.
Genau. Und das war es eigentlich, ehrlich gesagt, was ich zur Marktlage zu sagen habe. Wenn man die ersten beiden Tage diese Woche anguckt, scheint sich das zu bewahrheiten. Montag ab, Dienstag upper. Heute sind wir im S&P so ein Ticken down, im Nasdaq noch ein bisschen ab. Also vielleicht verliert das Ganze ein wenig an Fahrt. Aber jeder seriöse Marktteilnehmer ist natürlich jetzt schon auf dem Weg zur Invest. Dementsprechend würde ich jetzt die nächsten Tage mit weniger Flow generell rechnen.
Genau, auf jeden Fall. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Cool. Dafür gibt es was anderes, was to the moon geht, Holger. Und ich hoffe, du hast mein kleines GIF gesehen. Mein GIF.
Nein, noch nicht, aber ich scroll jetzt runter.
Muss ja runter scrollen. Genau, unser Bundeswirtschaftsminister schickt unsere Wirtschaft to the moon. Es gab nämlich ein kleines Update. Er hat seine Wachstumsprognosen für dieses Jahr dramatisch, und zwar um 50% gesteigert. Von 0,2% Wachstum auf 0,3% Wachstum. Also geil. Wirklich eine Explosion des deutschen Wirtschaftswachstums. Und ging durch alle Medien durch. Und was ich ganz interessant fand, ist, wie das begründet wurde. Letztes Jahr waren wir bei einer Inflation von 5,9%. Laut der Aussage, ich weiß nicht, welche Inflation da genommen wird, aber sagen wir mal 5,9. Und erwartet wird für dieses Jahr 2,4. Besonders spannend fand ich, dass die Erwartungen 1,8% Inflation für 2025 hochrechnen. Mein Kommentar dazu, not sure. Bin nicht so sicher. Also wenn wir wirklich nächstes Jahr bei 1,8% landen, dann, also für mich würde es natürlich freuen. Aber ja, nicht so sicher. Und er meinte, um mehr Wirtschaftswachstum zu haben, müssen wir strukturelle Veränderungen in der deutschen Wirtschaft vornehmen, unter anderem Bürokratieabbau und mehr Innovation fördern. Und da habe ich mir gesagt, Christian, bist du's.
Hat er nicht recht?
Er hat definitiv recht, aber das sind ja üblicherweise eher Vorschläge, die man aus dem FDP-Lager hört.
So. Ja, ich muss ehrlich ein bisschen aufpassen. Ich habe es mir jetzt gerade vorhin schon mit der FDP verdorben, dann habe ich es mit der SPD verdorben. Also irgendeine Regierungspartei muss eigentlich schon auf meiner Seite noch stehen, damit ich nicht irgendwie plötzlich in so einer Grube lande. Aber er hat auf dem Foto...
Du bist ja Beamter, ne? Da ist es ja ganz besonders wichtig.
Ja, aber hier regieren die Grünen, muss ich besonders aufpassen.
Oh ja, oh ja.
Ganz besonders muss ich hier aufpassen. Aber er hat eine Krawatte an auf dem Foto. Ja. Erstaunt mich.
Heute öfters, also wenn er seine Pappkarten in der Pressekonferenz hochhält, ja.
Seine Pappkarten.
Ne, macht er ja öfters, diese gedruckten Pappkartons, wo er Charts drauf zeigt. Finde ich ehrlich gesagt smart.
Finde ich geil. Ich finde, er soll das nächste Mal ein S&P zeigen und mal irgendwie so seine Hebelperformance präsentieren. Das wäre auch cool.
Ja,
finde ich gut. Ja, ich glaube, das ist so eine Aussage, weniger Bürokratie, mehr Innovation. Das kann jeder unterschreiben, aber es ist ja nicht so leicht, das einfach zu sagen. Man muss das halt irgendwie umsetzen und dann gerät das Ganze wahrscheinlich an die Grenzen.
Ja, aber fand ich krass, dass alle Medien das groß aufgenommen haben, dass das Wirtschaftswachstum von 0,2, ich habe es überall gesehen.
Glaubst du?
Ich habe ja gesagt, bevor die Tagesschau losging, musste ich ja, habe ich in diesem Call drin gehangen und habe die ganze Zeit Tagesschau gehört. Irgendwann habe ich mich mal unmuted und habe denen gesagt, könnt ihr das ausmachen? Also ich will ja nachher, wenn ich selbst interviewt werde, möchte ich ja nicht, dass ich mich selbst höre. Also ja, keine Sorge, Herr Kehl, das machen wir schon, dass sie sich nicht doppelt hören. Im Grunde wollte ich denen nur sagen, könnt ihr die Tagesschau ausmachen, aber ja. Aber jetzt bin ich informiert und jetzt haue ich alles Wissen raus, was ich habe. Holger, weiter geht's.
Thomas, eigentlich sollte man den Podcast jetzt beenden, dass wir unter 58 Minuten sind.
Warum bei 58 Minuten? Weil dann startet der Race to the Bottom, ne?
Ja, aber weil wir Markus ja vorgeworfen haben, dass er nur 58 Minuten gemacht hat. Wäre jetzt witzig, wenn wir dann weniger als 58 Minuten machen. Aber sollten wir nicht tun.
Ist wie jetzt wir ihm vorgeworfen haben, dass er immer so lange Podcasts mit dir macht und in der Folge, wo wir es vorgeworfen haben, war uns sogar länger. So gehört sich das.
Ja, so gehört sich
das. Aber du hast noch zwei Punkte zu deren Podcast tatsächlich zu ergänzen.
Die haben sich letzte Woche unterhalten über den Destiny Tech 100 Closed End Fund. So eine Struktur in den USA, quasi eine börsengehandelte Gesellschaft, kein richtiger Investmentfonds, das heißt, du kommst nicht zum Net Asset Value rein und raus, die mit perversen Aufgeld zum fairen Wert gehandelt hat. Die hat Unternehmensbeteiligungen, SpaceX, Stripe und Co. drin, also quasi was eben nicht börsengehandelt ist. Und durch diesen Closed End Fund kannst du da Exposure gewinnen. Und ich fand das ein bisschen traurig, weil anscheinend haben sie unseren Podcast nicht gehört, weil ich dachte, ich hätte den schon häufiger erwähnt. Es gibt nämlich, sowas gibt's schon seit ganz, ganz vielen Jahren, nämlich den sogenannten Schiehallion Fund, ich glaube benannt nach einem Berg in Schottland. Von Bailey Gifford, dem UK Asset Manager. Und das ist nichts anderes als ein börsengehandelter Fonds. Den kannst du meines Wissens auch in Deutschland einfach so kaufen, sofern dein Broker das erlaubt. Das ist immer so ein bisschen eine Geschichte. Der als größte Beteiligung mit 7,1% des Kapitals in SpaceX investiert ist. Dann ist noch Wise dabei, dann noch ByteDance, also der Owner von TikTok. Ob man das jetzt noch haben will, ist eine andere Geschichte, nachdem es Joe Biden in den USA jetzt verbieten möchte oder einen Verkauf zwingen. Aber ansonsten ist da auch zum Beispiel Stripe noch mit enthalten. Und das Witzige an dem Ding ist,
das finde ich absurd.
Das habe ich auch gerade gesehen. Ja, was ist denn das? Das ist so eine
Mac Makler ist so ein digital, Makler, also so ein Maklerputz. Ja. Im Endeffekt sind das Makler, aber irgendwie so ein bisschen auf Steroide. Also hat nicht so verschlafen, nicht mal eine Transaktion und setze mich dann 2 Monate nach Saint-Tropez ab, sondern irgendwie ein bisschen mehr und digitalisierter und so weiter. Genau kann ich es ja nicht sagen, aber der Immobilienmakler, mit dem wir uns gut verstehen, der uns, Grüße an Tobi an dieser Stelle, der uns das Büro besorgt hat, das ist ein ganz großen Makler, also Immobilien-Dings, CBRE heißt die. Und der war vorher bei Mac Makler und meinte, wär ein cooler Laden, da geht ein bisschen was, so tech-mäßig. Aber der ist für mich halt keine Tech-Firma. Aber anyways.
Die sind auf jeden Fall da dabei. Und das Witzige ist, nachdem diesen Destiny 100, den sie da letzte Woche vorgestellt haben, der ist ja deswegen so oft in der Presse gewesen, weil der eben mit so perversem Aufgeld gehandelt hat, also mit einem Vielfachen von dem, was die Beteiligungen angeblich wert sind. Mhm. Das Schöne an dem Schiehallion-Ding ist, dass es genau andersrum ist. Das Ding handelt im Moment mit einem 20%er Discount.
Mhm. 20%?
Das heißt, 20%. Wenn du glaubst, dass wenn du diese Beteiligungen haben möchtest, dann kannst du das jetzt quasi zum Discount von 20% erwerben. Du runnst natürlich das Risiko, dass diese Beteiligungen nicht das in Summe wert sind, was Bailey Gifford ausgerechnet hat, dass sie wert sind. Also der Discount zum fairen Wert, woher kommt der faire Wert? Der hat natürlich mit den entsprechenden Fundingrunden etc. zu tun. Ob dieses Geld jemals realisiert werden kann, ist eine andere Geschichte.
Sind so Sachen drin wie Grammarly, Northvolt kennt man auch, Stripe, ja, hast du schon gesagt.
Epic Games,
genau, Wise in verschiedenen Firmen. Airbnb, krass, ja, das auch. Habe ich dir mal erzählt, dass ich, als ich aktiv in der Bank war, dass man mir Airbnb-Aktien angeboten hatte? Ja, weil ich glaube, irgendwie die hatten mal einen ehemaligen CTO oder CFO, der relativ früh drin war und ein fettes Paket hatte und aber keine Lust hatte, Ewigkeiten zu warten. Deswegen hat er irgendwie angefangen, ein eigenes Konstrukt zu machen und das in irgendeine Gesellschaft reinzupacken und von dieser Gesellschaft konntest du Anteile kaufen.
Okay.
Keine Ahnung, ob sich das gelohnt hätte oder nicht, aber sehr wahrscheinlich hätte ich Anteile immer. Die sind auch nicht an der Börse, oder? Oder sind schon?
Nee,
sind
doch, auch doch. Nicht. Airbnb ist mittlerweile an der Börse. Wollte ich gerade ergänzen. Die haben natürlich, wenn was an die Börse geht, die haben hauptsächlich privat gehandelte Firmen, aber wenn was an die Börse geht, verkaufen die auch nicht schlagartig. Sondern also so ein Fonds ist immer gut, wenn du auch ein bisschen Liquidität bereithältst, falls sich eine neue Opportunität im privaten Markt bietet. Deswegen haben die auch, glaube ich, so 12-13% Cash rumliegen.
Schon viel.
Genau. Ne? Und
die größte Position.
Ja, ist aber erst seit kurzem so. Ich glaube, bis vor kurzem war SpaceX die größte Position. Vielleicht haben sie da ein bisschen, was heißt bis vor kurzem, vor ein paar Monaten und einem halben Jahr hatte ich mal geguckt. Vielleicht haben sie das Cash erhöht oder bei SpaceX downgesized oder gleich, vielleicht hat sich da auch was verändert in den Bewertungen. Aber du hast normalerweise auch ein paar börsengehandelte Sachen dabei, weil wenn du es sofort verkaufst, hast du halt noch mehr Cash rumliegen. Das wirst du vielleicht auch nicht. Und vielleicht darfst du auch nicht sofort verkaufen.
Vielleicht, dass man auch noch als Ergänzung sagen muss, nicht, dass manche Leute jetzt denken, oh, dieser Schiehallion, von dem er spricht, ist deutlich günstiger, deswegen sollte ich den kaufen, weil er einen Discount hat auf den NAV und der andere ist viel zu teuer, weil der einen Aufschlag, dieser Destiny Tech 100, kann natürlich sein, dass die ganz andere Bewertungsmaßstäbe nehmen. Ne? Also ich weiß nicht, inwiefern, gut, bei so großen Firmen gibt es ja wahrscheinlich so Accounting-Maßstäbe, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer so ein bisschen, Bewertungen, die nicht an der Börse gehandelt sind, haben, glaube ich, eine größere Von-Bis-Spanne, eine größere Spannbreite als börsengehandelte Unternehmen, bei denen es genau einen Wert gibt, die aktuelle Marktkapitalisierung.
Das mag entsprechend sein, wobei ich schon sagen würde, dass wenn du ein Destiny Tech 100 am Peak bei $100 pro Dings gekauft hast, ich weiß gar nicht, was der NAV ist, viel, viel, viel niedriger. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Soweit gehe ich als Anlageempfehlung auszusprechen. Wenn was wirklich so massiv über NRV handelt, massiv meine ich nicht 10-20%, sondern wirklich pervers viel, dann ist es meistens kein geschickter Trade, sagen wir es mal so.
Okay.
Aber genauso wenig, wie du sagst, jetzt einfach den Schiehallion kaufen, nur weil der unter NRV handelt, würde ich natürlich auf gar keinen Fall. Weil du weißt auch nie, ob der NRV richtig ist und ob sich das jemals zum NRV hinbewegt. Bill Ackman, das hatten sie ja letzte Woche dann Gott sei Dank auch dazu gesagt, dem sein Pershing Square handelt, der auch traditionell seit langem, lange mit tiefem Discount.
An dieser Stelle natürlich unsere klare Anlageempfehlung für Aktien, die unter dem NAV handeln, bleibt nach wie vor die Vonovia.
Absolut,
Vonovia kann man nichts falsch machen. Bevor ihr die BaFin morgen stürmt.
Da musst du den Rachehebel
auf der Investen. Den Rachehebel sind auf der Investen. Sind ja auch auf der Invest, auch schön.
Normalerweise ist die BaFin auch auf der Invest, was ziemlich lustig ist. Da sprechen wir dann ja am Samstag drüber, weil ja auch ganz viele Institutionen auf der Invest sind und Werbung für ihre Zierfische oder dergleichen machen, gegen die es offizielle Warnungen auf Seiten der BaFin gibt, gegen diese Unternehmen. Echt? Und die sitzen dann ein paar Stände weiter. Das ist schon ziemlich lustig.
Sollen wir dann mal Leute von der BaFin fragen, ob wir die mal kurz interviewen können? Und dann sagen wir, hier am Stand ist gerade ein bisschen laut, können wir mal gerade woanders hingehen? Und dann gehen wir mit denen an so einen Stand, wo es Warnungen gegen die gibt, also so Zierfischzeug und so weiter, und sagen, können wir das Gespräch bitte hier führen? Ist Ihnen diese Firma bekannt? Das wäre sehr lustig, oder?
Das wäre tatsächlich lustig, aber ich weiß nicht, ob man damit den armen Leuten, die da für der BaFin auf der Messe sind, was Böses tut. Und da ich ja großer Fan von der BaFin bin, und auch nicht von der verklagt werden
möchte. Ich finde auch gut.
Halte ich mich
also
da
macht etwas der, macht zurück. Der, macht ja vielleicht Sinn, so eine Institution, ja.
Ja. Darf ich noch ein Wertpapierempfehlung abgeben?
Ja, gerne.
Wenn wir gerade bei Closed End Funds sind, mag sich ja jeder mal den Tetragon Financial Group angucken. Das ist ein wunderschöner Closed End Fund. Das ist das beste Beispiel für Net Asset Value Differenzen. Das Ding, pass mal auf, ich rechne es dir live aus, handelt, zumindest als das Factsheet Ende Februar rauskam, bei knapp $10 und der NAV war bei $31. Das heißt, das Ding handelt mit einem Discount von fast 70%.
Womit wir wieder bei der Vonovia wären. Nein, Scherz. Und warum? Was ist da drin? Also was ist für ein Ding? Erstens mal keine Empfehlung natürlich.
Genau, also um Gottes Willen keine Empfehlung. Ich bin da nicht investiert.
Okay,
die, das war früher tatsächlich Teil von meinem 100 Einzelwerteportfolio. Was die haben, die haben verschiedene Beteiligungen in Hedgefonds.
Gott. Ripple Labs ist da drin.
Ja, Ripple, genau.
Danke,
ciao. In Ripple sind sie investiert und vor allem sind sie selber beteiligt an Private Equity Firmen, also an den Managern selber, nicht an den Fonds.
Das ist gut, das ist smart. In die Schaufelhersteller investieren, nicht ins Gold.
Vor allem, bei Hedgefonds-Manager ist ja kacke, weil Hedgefonds ist liquide, da ziehen die Leute ab, wenn es Quartal scheiße war. Private Equity kannst du sagen, hey, sorry, lock up 10 Jahre, fuck you. Kannst die Fees jedes Jahr zahlen.
Das war natürlich klar, das wäre keine Podcast-Folge ohne Rant gegen Private Equity beenden.
Natürlich nicht, hab's gerade extra noch hier schnell reingedrückt.
Ja, die letzte Minute noch ein kleiner reingesqueezed. Sehr gut, Holger. Ich danke dir sehr herzlich. Ich bin gespannt, wie die Live-Folge mit dir wird. Das wird ja meine erste Live-Folge mit dir, mit Markus hast du ja schon mal vorgelegt. Ich werde ein bisschen nervös sein. Bitte sei geduldig mit mir und verunsichere mich nicht zu sehr mit Live-Umziehaktionen, wo du dann deine Hose ausziehst und in deine Pyjama-Hose rutscht. Ich danke dir sehr herzlich, Holger, und dann sage ich mal bis am Donnerstagabend/Freitag und Samstag. Freitag. Oh Gott, ich glaube, danach müssen wir Podcast vor. Dann schicken wir wieder Jan und Markus vor.
Ja, glaube ich auch. Die Woche drauf machen die dann. Also, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.